Niederlagen umgehen. Ich springe mal lieber auf die Könige, ja? Und zwar heißt die Predigtreihe ja, ich muss mir ein bisschen Platz verschaffen. Und zwar heißt die Predigtreihe ja, von Königen lernen. Und dann ist die Frage, heißt es gleich von Gewinnern lernen? Denn wir wollen ja am liebsten alle von Gewinnern lernen. Es gibt viele Bücher, wo Gewinner schreiben, wie sie gewonnen haben, wie sie erfolgreich geworden sind. Man setzt gerne auf ein gewinnendes Team und man will sich jetzt nicht von jemandem, der immer nur Niederlagen eingesteckt hat, jetzt irgendwelche Tipps holen, wie man jetzt zum Beispiel finanziell erfolgreich wird. Es gibt zum Beispiel auch einen Mann, der ist recht berühmt und der sagt, er steht auf Gewinnertypen. Verlierer mag er überhaupt nicht leiden. Er ist jemand, der immer gewinnen will. Gleichzeitig, wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut, musste er schon mit 6 Unternehmen Insolvenz anmelden und hat alles Mögliche schon ausprobiert, versucht Wasser zu verkaufen, das hat nicht geklappt, Steaks zu verkaufen, hat nichts geklappt, Casino ist pleite gegangen. Aber er hat immer wieder weitergemacht. Er hat auch mal eine Präsidentschaftswahl verloren, aber tatsächlich hat er 2 auch gewonnen. Ich rede nämlich von Donald Trump. Er hält sich selbst für einen Gewinnertypen und sagt, er steht nur auf Gewinner. Und gleichzeitig hat er doch aber auch ziemlich oft verloren. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie ihn als Vorbild oder irgendwas nehmen. Ich finde es nur interessant, dass er sagt, es geht ums Gewinnen. Und dabei blendet er aus, wie oft man auch verloren hat. Auch Elon Musk, der ja sehr erfolgreich ist, auch wenn er momentan nicht mehr so beliebt ist. Also ich habe jetzt gesehen, dass Leute auf ihren Tesla jetzt einen Sticker draufkleben, wo drauf steht, ich habe den Tesla gekauft, bevor Elon Musk verrückt geworden ist. Ich kommentiere das mal an dieser Stelle nicht, ich habe es nur gesehen. Aber tatsächlich, er ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, dadurch, dass er damals PayPal mitgegründet hat, dadurch schon viele 100 Millionen bekommen hat und dann hat er SpaceX nach vorne gebracht. Aber SpaceX war eine wahnsinnige Wette und dann sind die ersten Versuche schiefgelaufen. Also die Rakete, die ersten explodieren ja sowieso immer, aber die sind halt zu früh explodiert. Man hat nicht genug neue Erkenntnisse rausziehen können. Und dann hieß es eigentlich, okay, jetzt gibt es keine Chance mehr, jetzt müsste das Projekt eigentlich scheitern. Und dann hat er selbst aus seiner eigenen Portemonnaie, hat er fast alles, was er hatte, das waren über 200 Millionen, also er war damals nicht arm, aber hat er selbst investiert, um noch einen Versuch zu starten, um noch eine Rakete zu bauen. Und dadurch hat er dir an den anderen Investoren gezeigt, der glaubt an sein eigenes Projekt. Das ist nicht etwas, wo man einfach was verschleudert, sondern der glaubt da selbst dran. Und die Rakete hat es tatsächlich dann, ich sag mal, weit genug geschafft, dass die nächsten Fördergelder kamen. Und mittlerweile ist er ja mit Abstand der reichste Mann der Welt. Das heißt, er ist sehr erfolgreich, aber hatte auch wahnsinnige Fehlschläge in der Vergangenheit, aber hat trotzdem weitergemacht. Und das sehen wir bei vielen Leuten, die erfolgreich sind. Menschen, die erfolgreich sind, sind nicht erfolgreich, weil sie immer gewonnen haben, sondern ich würde sagen, weil sie einfach viel gemacht haben. Es gibt einen Coach, der heißt Jim Rohn, oder gab es, der ist schon verstorben. Ein sehr bekannter Coach. Und der sagt, das, was dich am meisten am Erfolg hindert, ist Unentschlossenheit. Und er vergleicht das so, stell dir vor, also ich übertrage es mal ins Neue jetzt. Du bist auf der Autobahn, weil du einen Freund besuchen möchtest. Hast ja bis nicht gemerkt, wo es hingeht. Einfach ins Navi eingetippt und dann vergessen und Handy ist ausgegangen. Blöd, jetzt weißt du nicht mehr, wo du lang musst. Wenn du es unentschlossen bist, dann bleibst du einfach die ganze Zeit auf der Autobahn, weil du weißt ja nicht, welche Ausfahrt die richtige ist. Jim Rohn sagt, also irgendwann musst du einfach abbiegen, weil immer weiterfahren würde dich ja auch nicht ans Ziel führen. Bieg möglichst schnell ab. Ja, aber was ist, wenn ich dann falsch liege? Ja, das findest du dann schon früh genug raus, aber dann findest du es endlich raus. Und im Prinzip dieses, lass uns nicht immer auf Entscheidungen warten oder Angst davor haben, Fehler zu machen. Diese Angst haben, Fehler zu machen. Ich kenne es von der Erziehung selbst, dass ich meinen Kindern beibringen möchte, möglichst wenig Fehler zu machen. Gerade die eigenen Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, möchte ich ja nicht, dass meine Kinder die wiederholen. Also bringe ich denen bei, dass die nicht meine Fehler wiederholen. Gleichzeitig weiß ich sehr wohl, dass sie zwangsläufig Fehler machen werden. Das heißt, ich glaube, viel wichtiger, als meinen Kindern beizubringen, keine Fehler zu machen, ist es ihnen beizubringen, wie wir mit Fehlern umgehen. Und dementsprechend auch heute das Thema, wie gehen wir mit Niederlagen um? Ich habe jetzt mal ein paar neuzeitliche Beispiele gerade gebracht mit Elon Musk oder auch mit Donald Trump. Ich hatte mir vorhin ein paar Könige angeschaut, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu weit weg. Also ich könnte euch sagen, König Sigismund, 14. Jahrhundert, hat dann den König Wenzelaus dann entführt und wollte Böhmen und Deutschland neuer römischer Kaiser werden. Hat nicht geklappt. Dann hat er auch noch jemanden umgebracht, den er nicht hätte umbringen sollen. Das Ganze hat es einfach 30 Jahre verzögert. Aber nach 30 Jahren hat das nochmal probiert und dann war er endlich römischer Kaiser. Oder deutscher römischer Kaiser. Aber das ist für mich die Frage, okay, wie hat das was mit uns heute zu tun? Wie können wir das auf uns anwenden? Kein Problem. Gut. Ja, ich sehe, manche haben ja auch große Ambitionen. Sehr gut. Aber fassen wir mal kurz zusammen, was ich jetzt erstmal so aus diesem Weltlichen rausgesehen habe. Also, wie es oft gesagt wird, ist, du brauchst einen langen Atem und eine psychologische Resilienz. Langer Atem heißt, schau nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern verfolge langfristige Ziele. Und kurzfristige Misserfolge, die gehören dazu. Fehlschläge erleidet jeder mal. Und psychologische Resilienz, lass dich nicht entmutigen, auch wenn du persönliche Verluste erlebst, auch wenn du mal gedemütigt wirst oder auch wenn du mal fast alles verlierst. Und wenn du das so ein bisschen verinnerlichst, dann hat man anscheinend Erfolg. Und dann kommt man gut durch so etwas durch. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, dann finde ich auch Beispiele, ob die das so ein bisschen zutrifft. Wenn ich mir zum Beispiel Josef anschaue, der hatte auch viele Fehlschläge oder Niederlagen einstecken müssen. Durch viele Krisen musste er gehen, dass er in Ägypten in Sklaverei war, wo er dann erst im Haushalt echt gut was geschaffen hat, dann aber ins Gefängnis kam, im Gefängnis dann guten Dienst gemacht hat, aber trotzdem lange dort war, bis er es endlich dann rausgeschafft hat. Und all da haben wir dann den Fingerzeig Gottes gesehen. Aber ich möchte jetzt euch mal auf einen König aufmerksam machen. Und zwar geht es mir um König David. Und bei König David möchte ich jetzt zwei Geschichten betrachten. Und ich denke nämlich mir, also wenn wir jetzt gerade die ganzen weltlichen Fragen hatten und wir jetzt aber, also ich jetzt heute in einer Gemeinde sind, dann wollen wir uns die Bibel anschauen. Wir wollen nämlich jedoch wissen, wie können wir uns die Unterstützung Gottes dabei sichern? Also wie können wir Gott auf unsere Seite holen, damit wir noch erfolgreicher werden oder damit wir besser mit Niederlagen umgehen können. Ich erzähle euch mal zwei Geschichten von König David. Und die erste Geschichte, die spielt eigentlich danach, aber das ist jetzt gar nicht wichtig. König David hat einen Sohn, der heißt Abschalom. Und Abschalom, der ist recht klug, der möchte gerne den Thron auch für sich beanspruchen. Und er sagt, okay, ich stelle mich. Er wird nicht mehr zum Vater vorgeladen, gibt's, also die hat ein bisschen Clinch in der Vergangenheit. Und er hat jetzt aber eine eigene starke Mannschaft beisammen, also ein kleines Heer, darf in Jerusalem sein, also in der Hauptstadt. Und er stellt sich immer vor die Palasttore, 4 Jahre lang. Und immer wenn die Leute dort reinkommen und die halt mit dem König sprechen wollen, fragt er die, ja, woher kommst du, was ist denn dein Anliegen? Und wenn er sieht, ah okay, die sind von den nördlichen Stämmen, also nicht von Judäa, dann sagt er denen, oh, beim König wirst du kein Gehör finden. Der mag die nördlichen Stämme nicht. Der ist nur noch für Judäa wird er noch Sachen machen. Aber ich schenke dir Gehör. Ich kann dir auch helfen bei dem Problem. Du musst gar nicht erst bis zum König gehen. Knie dich einfach vor mir nieder und ich werde deine Probleme für dich lösen. Das macht er 4 Jahre lang. Und dadurch kriegt er im gesamten Volk sehr hohes Ansehen. Und die Leute sind auf seiner Seite. König David merkt das gar nicht. Und das geschieht anscheinend hinter seinem Rücken. Bis dann auf einmal dass Absalom jetzt erstmal abseits, also geht in einen anderen Ort nach Hebron und sammelt dort ein großes Heer und möchte jetzt mit diesem Heer dann nach Jerusalem und dort verkünden lassen, dass er der neue König ist. Und er lässt es schon verkünden, feiert ein großes Fest und zieht jetzt nach Jerusalem. Die Nachricht erreicht König David und König David weiß, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich sterben. König David packt seine Sachen. Er geht wieder auf Flucht, wieder sozusagen ins Exil. So wie damals, als er noch verheißener König war und der bisherige König ihn umbringen wollte. Er nimmt seine Frau, seine Kinder mit, seine Nebenfrauen, die lässt er im Palast, dass die sich um den Palast kümmern können. Aber auch viele Gefolgsleute nimmt er mit. Sie weinen auf dem Weg und dann möchte der Hohepriester möchte die Bundeslade auch mitnehmen. Die Bundeslade, kurz zur Erklärung, das war zur damaligen Zeit der Ort, wo im Prinzip die Präsenz Gottes wirklich da war, wirklich spürbar war. So Bundeslade, also wenn man sie berührt hat, dann ist man tot umgefallen, weil die Bundeslade zu heilig war, weil die Präsenz Gottes da so stark drin war. Und der Hohepriester, der dachte sich, wenn wir die Bundeslade mitnehmen, dann nehmen wir die Präsenz Gottes mit uns, dann haben wir Gott mit bei uns. Also wir wollen doch Gott auf unserer Seite haben. Aber genau da sagt König David dann folgende Verse. Wirf sie bitte mal an die Wand. Dann sagte der König zu Zadok, bring die Lade Gottes wieder in die Stadt. Wenn Jahwe mir gnädig ist, wird er mich zurückbringen und mich, sie und ihre Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber sagt, ich habe keinen Gefallen mehr an dir, hier bin ich. Er soll mit mir machen, was er für gut hält. David weiß, oder König David weiß, Gott kann man nicht manipulieren. Man kann nicht sagen, Gott sei du mal auf meiner Seite. Das heißt, die Frage, wie können wir Gott auf unsere Seite holen, ist von vornherein schon eine falsche Frage. Die Frage, die wir uns stellen müssen stattdessen ist, bin ich auf Gottes Seite? Und ich sage euch, wenn ihr auf Gottes Seite seid oder wenn ihr das sagen könnt, ja, in dieser Situation, wo ich bin, da bin ich auf Gottes Seite. Dann kann ich euch zusprechen, dann halte durch, dann halte daran fest. Dann wird Gott dich durch diese Situation durchtragen. Wenn du merkst, oh, also auf Gottes Seite, das würde ich jetzt noch nicht so ganz behaupten, ja, dann kehre um oder lauf, aber schnell. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, also kehre um und sag, hey, dann begebe ich mich auf Gottes Seite. Es kann auch mal passieren, dass ein Streit passiert, wo beide eigentlich auf Gottes Seite sind, aber es nicht so ganz merken oder trotzdem verschieden sind. Aber wenn beide merken, dass sie auf Gottes Seite sind, dann werden sie doch wieder zusammenkommen. Nun ist die Frage natürlich, wie kann ich wissen, ob ich auf Gottes Seite bin? Und ich denke, es ist nicht zu 100% möglich, aber wir können uns Gott nahen. Wir können uns zu Gott hinbewegen. Wir können Gott im Gebet darum bitten, dass er uns seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit aufzeigt. Und genau das tut David auch hier. Auch wenn er die Bundeslade jetzt fortschickt, betet er zu Gott. Und er sagt, immer wenn, dann kommen mehrere Personengruppen an ihm vorbei und geben ihm immer wieder andere Nachrichten, sagen, ja, auch dieser Berater Ahitophel, der hat sich auch dem Abschlupper angeschlossen. Und Ahithophel, der galt damals wie so ein Prophet. Wenn der was, der war sehr schlau, und wenn der was gesagt hat, wurde es umgesetzt. Und David hat gesagt, oh nein, das kann nicht sein. Hat er gesagt, oh Gott, bitte mach den Rat Ahithophels zunichte. Denn wenn der den Abschalom berät, dann weiß ich nicht, wie wir bestehen können. Die nächste Person, die ihm dann begegnet, ich glaube, der ist Hushai. Und der kommt zu ihm und sagt, ja, ich will dir folgen. Und er sagt, na, geh du lieber nach Jerusalem und schau, dass du so ein gutes Wort beim Abschalom bekommst, dass der Abschalom nicht mehr auf den Ahithophel hört. Und genau das passiert dann auch. Dass dann Abschalom kommt nach Jerusalem, wird dort gefeiert als neuer König. Dann fragt er zunächst den Ahithophel, gib mir einen guten Rat. Dann sagt Ahithophel zunächst, schlaf erstmal mit all den Nebenfrauen, damit du deine Dominanz zeigst und damit du hier, damit die Leute dich als neuen König ansehen. Und dann macht er das auch und dann fragt er danach wieder, Ahithophel, gib mir jetzt den nächsten Rat, also einen Tag später, wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Und dann sagt Ahithophel, gib mir 12.000 Mann und dann werden wir jetzt direkt König David verfolgen. Wir werden ihn verfolgen und werden ihn direkt töten und dann hast du den schnellsten Sieg überhaupt und alle Leute auf deiner Seite. Und dann sagt der Hushai, also Ahithophel, diesmal ist das echt kein guter Rat. Du kennst doch König David, deinen Vater, den Helden, der schon damals unter König Saul auf der Flucht war und wo es dem König Saul nie gelungen ist, ihn zu bezwingen. Wenn du jetzt und die erfahrenen Krieger, die er dabei hat, die ganzen Helden, die auch bekannt sind für die ganzen Heldentaten, die sie getan haben. Also König David hat ja wirklich nur Elitekämpfer an seiner Seite. Das ist echt riskant. Und wenn jetzt am Anfang du eine kleine Niederlage erleidest, wer von den Soldaten wird dann auch Mut haben, sich gegen König David aufzustellen? Ich empfehle dir also, dass du ein ganz großes Heer zusammenstellen lässt und dann auf einer großen, offenen Schlacht dann mit diesem großen Heer die überwältigen wirst. Und dann sagt der Abschalom, ja, das hört sich besser an, genauso mache ich's. Der Ahithophel erhängt sich daraufhin. War damals so, dass wenn du als falscher Prophet galtst, dann wurdest du direkt gesteinigt oder hast dich halt selbst darum gekümmert. Aber dieser Plan von Ahithophel wäre eigentlich der richtige gewesen. Denn König David hatte seine Frau, seine Kinder, alles Mögliche an Geleit dabei. Und es war ihm nicht mal ebenso möglich, auf die Schnelle einen großen Widerstand zu organisieren. Aber dadurch, dass er Zeit bekommen hatte, konnte er seine Vertrauten finden und konnte er selbst ein Heer zusammenstellen. Und als es dann zur großen Schlacht kam, haben dann die erfahrenen Kämpfer, die auf Davids Seite waren, einen grandiosen Sieg errungen. Und Abschalom ist in der Schlacht dann gestorben. Das König David war am Ende erfolgreich, siegreich. Er hat es nicht selbst als Sieg verbucht, weil sein eigener Sohn dabei gestorben ist. Also auch hier ist die Frage, wo ist der Sieg? Sie selbst ziehen wieder nach Jerusalem ein, nicht feiernd, weil sie gewonnen haben, sondern trauernd, weil der Sohn tot ist. Bis das Volk zu ihm sagt, König, du musst jetzt wieder froh sein. Du hast hier gewonnen, du bist unser König, jetzt sei wieder froh. Bei der anderen Geschichte, da macht König David genau das am Ende. Und zwar ist das die andere Geschichte, dass König David, dass er, ich sag mal, der Schlechte. Und zwar ist es folgendermaßen, König David sieht eine schöne Frau und er sagt, eine schöne Frau, die will ich haben. Problem ist, die ist schon vergeben. Was macht er also als König? Sucht er sich eine Möglichkeit, wie der Mann dieser Frau, ich sag mal, ums Leben kommt, ohne dass es seine Schuld sein könnte. Und nachdem das passiert ist, nimmt er sie sich zur Frau und die beiden kriegen ein Kind. Gott ist davon kein Freund und sagt es durch den Propheten zu David und sagt, David, du hast hier Blutschuld auf dich geladen. Du hast hier Mist gebaut. Du hast einen Fehler gemacht. Und zur Strafe werde ich dein Kind sterben lassen. Und König David erkennt seinen Fehler sofort und weiß, dass er Mist gebaut hat. Und deswegen fängt er an, eine Woche lang zu fasten und zu trauern und sagt, ich sehe meine Schuld ein und kehre um zu Gott. Nach einer Woche stirbt das Kind dann. Und nachdem das Kind gestorben ist, legt David seine Trauerkleider ab und, ich sag mal, macht weiter wie zuvor, sag ich mal. Und die Leute um ihn herum, seine Berater, die verstehen das nicht. Und sie fragen, wie du hast getraut, als dein Kind noch gelebt hat, jetzt ist dein Kind gestorben und jetzt machst du weiter? Und dann erklärt er es und sagt, ja, als mein Kind noch gelebt hat, da hatte ich noch Hoffnung, dass Gott sich mir erbarmt. Ich habe gefastet, ich habe getrauert um das Kind, weil ich wusste, es liegt allein an Gott. Aber jetzt, wo das Kind tot ist, da kann ich nichts mehr ändern. Da kann ich nicht mehr irgendwie, also ich habe keinen Handlungsspielraum mehr. Mein Kind ist jetzt bei Gott und ich werde irgendwann ihm folgen. Aber jetzt bin ich erstmal im Hier und Jetzt und jetzt geht es weiter. Ich habe euch bewusst mal diese zwei verschiedenen Niederlagen von König David gezeigt, weil David so verschieden hier umgeht mit ihnen. Und ich denke, was wir von König David lernen können, ist wirklich einen guten Umgang mit Gott zu haben. Denn ich finde es ja gut, wenn wir einen langen Atem haben, wenn wir psychologische Resilienz fördern. Aber ich denke, die Frage, die wir uns dabei immer stellen müssen, sind, wo stehen wir zu Gott? Dementsprechend habe ich mal versucht, so drei Schritte zum guten Umgang herauszukristallisieren aus dem Ganzen. Und der erste Schritt ist die Reflexion. Da ist die Frage, okay, wer ist schuld an dem Ganzen? Oder worin liegt die Schuld bei der einzelnen Sache? Also nur wer ist schuld, ist zu kurz gegriffen. Die richtige Frage ist, worin liegt die Schuld? Und dann ist auch die Frage, bin ich in dieser Situation auf Gottes Seite? Und der zweite Schritt ist dann, sich Gott anzuvertrauen. Dass, wenn du merkst, dass du nicht auf Gottes Seite bist, dass du umkehrst, so wie David es in der zweiten Situation getan hat, beichte deine Fehler oder deine Sünden vor Gott und stell es wieder richtig. Und wenn du auf Gottes Seite bist und auch wenn das noch unschlüssig ist, führe dir Gottes Wahrheit vor Augen. Und finde Trost und Ermutigung bei Gott. Gott ist ein Gott, der dem es nicht egal ist, wie es dir geht. Der nicht einfach nur am Ende dann beim Himmel auf dich wartet und sagt, ja, jetzt lasse ich dich hier rein. Ganz im Gegenteil. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben, damit wir reinstehen können vorm Vater und damit wir Hoffnung haben können im Hier und Jetzt. Einmal auf die ewige Erlösung, aber auch, dass wir jetzt schon Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und den dritten Schritt, den David auch in beiden Fällen getan hat, wieder gemeinsam mit Gott nach vorne schauen. Die weltlichen Coaches würden sagen, du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Ich denke, diese Fragen sind, oder ich finde es schwierig, jetzt praktische Tipps für einzelne Situationen zu geben, weil Niederlagen so ein allgemeines Wort ist und es können persönliche Tiefschläge sein, es können kleine Tiefschläge sein, es können aber auch große sein, ob finanziell oder familiär. Aber ich bitte euch mal, diese drei Schritte zu beherzigen, dass ihr euch fragt, okay, zuerst einmal zu schauen, worin liegt die Schuld? Und das nicht einfach nur grob zu sagen, ja, der andere ist schuld. Es gibt einen Spruch, der heißt, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Ich würde sagen, das stimmt nur bedingt, denn wenn man Gott die Schuld gibt, gibt man nicht unbedingt Gott die Macht. Aber ganz oft stimmt es doch, dass wenn ich einfach nur sage, ja, andere sind schuld oder ja, da hat mich mal wieder der Satan in Versuchung geführt, dann lege ich meinen eigenen Part darin ab. Ich gucke sehr gerne, ich glaube, es heißt Mayday, Mayday Aircraft Investigation, und da geht es um Flugzeugabstürze. Und dann wird immer untersucht, woran lag es, dass dieses eine Flugzeug abgestürzt ist. Das ist nämlich immer wichtig, bei jedem Absturz eines Flugzeuges wird danach genau geschaut, was waren die Ursachen, damit sowas nicht nochmal passiert. Und dann werden wieder neue Regulatorien gegeben. Dementsprechend ist auch die Flugindustrie so sicher, weil man aus jedem Fehler lernt. Und es wird immer gesagt, es gibt nicht nur einen Fehler, sondern es ist immer ein Zusammenhang, eine Verkettung von mehreren kleinen Umständen. Das heißt, da ist zum Beispiel bei einem Flugzeug hinten eine Schraube, die nur so groß ist, ist durchgebrochen und dann hat sich da was verselbstständigt und das Flugzeug ist abgestürzt. Jetzt die Frage, okay, woran hat es gelegen? Einmal bei der Herstellung, dann, dass dieser Riss bei den Wartungen nicht gesehen worden ist, dass es nicht zureichend geölt worden ist und noch, dass bei der Art und Weise, wie der Pilot mit, ich weiß nicht, wie das nochmal heißt, wie er damit umgegangen ist, dass er da zu viel Stress drauf geführt hat. Und diese Verkettung von diesen verschiedenen Sachen hat dazu geführt, dass dieser Unfall geschehen ist. Wenn nur eine Sache anders gewesen wäre, wäre das Flugzeug sicher gelandet. Und so ist es ganz oft, dass eine Situation nicht nur eine große Schuld hat, sondern viele kleine Punkte es gibt, die zusammenkommen. Und dementsprechend ist bei der Reflexion die Frage, worin liegt die Schuld? Würde ich immer fragen, okay, worin habe ich ein Stückchen Schuld? Und dann natürlich die Frage, bin ich auf Gottes Seite? Wie komme ich auf Gottes Seite? Wie kann ich hier um Vergebung bitten? Sich Gott anzuvertrauen und dann gemeinsam mit Gott nach vorne schauen. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam noch das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl, da feiern wir, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Dass Jesus, der König der Könige, oder wie es damals auf Golgatha hieß, der König der Juden. Als Jesus gekreuzigt worden ist, da hat Pilatus ein Schild anfertigen lassen für ihn, wo Inri drauf stand. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und es war natürlich eine Verhöhnung von ihm, um zu zeigen, dieser König ist gescheitert. Das Abendmahl, das letzte Abendmahl, was Jesus gefeiert hat, da hat er mit seinen Jüngern gefeiert. Und seine Jünger haben das Abendmahl noch nicht so ganz verstanden. Und einen Tag später oder ein paar Stunden später haben sie schon gedacht, dass Jesus gescheitert wäre. Dass das, was sie geglaubt haben, kaputt gegangen ist. Jesus hat eine Niederlage erlebt. Jesus hat sein Leben verloren. Aber gleichzeitig an diesem Tag hat Gott den größten Sieg aller Zeiten errungen. Und zwar hat Jesus zwar sein Leben verloren, er hat seine Unbeflecktheit verloren, er war selbst ohne Fehler und ohne Schuld, aber er hat alle Schulden und Sünden der Welt auf sich geladen, um uns reinzuwaschen davon. Und diese momentäre Niederlage, nenne ich sie mal, wurde letzten Endes zu einem Sieg verwandelt, als Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat die Sünde besiegt. Aber ich denke, das ist ein schöner Gedanke fürs Abendmahl, dass wir einerseits den König der Könige feiern und seinen Sieg feiern, aber gleichzeitig auch uns überlegen, was es ihn gekostet hat. Wenn wir gleich gemeinsam den Kelch nehmen, wenn wir gemeinsam das Brot teilen. Beim Brot sagen wir, dies ist der Leib, den Jesus für uns gegeben hat. Damit sprechen wir oder spielen wir an darauf, dass er für uns gestorben ist. Dass er für unsere Sünden gestorben ist, was es ihn gekostet hat. Und wenn wir danach den Kelch oder die kleinen Kelche zu uns nehmen, dann sagen wir, Jesu Blut für uns vergossen. Und dieses Blut spielt aber in diesem Sinne nicht auf das an, was es ihn gekostet hat, sondern das, was es für die Zukunft besiegelt hat. Denn es war so, dass früher die alten Bünde wurden immer mit Blut besiegelt. Ein neuer Bund wurde mit Blut besiegelt. Und Jesus sagt selbst, dass sein Blut den neuen Bund symbolisiert. Und dieser neue Bund bedeutet, dass wir frei sind durch Jesus. Und dass wir zu jeder Zeit zu Gott kommen können. Dass wir durch den Heiligen Geist im Gebet geleitet werden und zu Gott reden können und auch Gottes Stimme hören können. Und ich denke, allein dieser neue Bund macht es uns möglich, dass wir heutzutage viel besser mit Niederlagen umgehen können, weil wir uns immer zu Gottes Seite stellen können, dass wir uns immer Trost und Ermutigung, Hoffnung und Zuversicht von Gott schenken lassen können. Lasst uns also das Abendmahl gemeinsam feiern. Wir machen es wie üblich in zwei Kreisen. Das heißt, ich bitte euch, dass ihr die letzten zwei Stuhlreihen dort hinten wegräumt. Und dann machen wir zuerst, ich würde sagen, grob mit diesem